29.05.24, Israel im Krieg, Tag 236. Heute bin ich im Gespräch mit einem guten Freund und Journalisten, und zwar Peter Ansmann, der sowohl für den Blog Ruhrbarone schreibt und jetzt aber auch gerade in Israel ist und nicht nur fleißig berichtet, sondern sich auch hier im Urlaub befindet, auch Spaß hat, auch in diesen schwierigen Tagen natürlich das Land bereist und einen Eindruck gewinnt vor Ort, was so die Lage ist, 7,5 Monate nach Kriegsbeginn, und heute Abend tatsächlich bei mir zu Hause zum Dinner ist, weil, wie gesagt, wir in erster Linie Freunde sind, das seit vielen Jahren, und der Peter mir sehr ans Herz gewachsen ist in den letzten Jahren, und umso wichtiger für mich, dass wir jetzt hier auch mal im Gespräch über die Situation hier reden können. Peter, was hat der 7.10. mit dir und deinem Leben gemacht?
Der 7.10., ich war kurz davor noch in Israel. 4 Wochen davor saßen wir hier auf der gleichen Terrasse bei dir und haben getrunken und gegessen. Und am 7.10. war ich auf der Arbeit und irgendwann kam WhatsApp rein. Wo bist du? Bist du sicher? Bist du bewaffnet? Und ich wusste gar nicht, worum es geht. Und da kam raus, dass die Leute dachten, ich sei noch in Israel. Und habe später erfahren, was los war. Und da war mein erster Gedanke natürlich, okay, ich habe Freunde hier. Du und die Leute vom Hotel, die mir ans Herz gewachsen sind. Und das war mein erster Gedanke damals. Und seitdem denke ich sehr oft an Israel und wie es jetzt geht, den Leuten ja geht. Und habe mich jetzt sehr gefreut auf diesen Urlaub, sehr gefreut, weil ich da wieder noch ein paar Leute umarmen wollte, was ich auch gemacht habe.
Mhm. Ja, das ist schön. Also wir haben uns ja auch umarmt und habe mich auch sehr gefreut, dass du jetzt hier endlich auch wieder, September, das ist ein Monat vor Kriegsbeginn, haben wir uns hier auf der Terrasse getroffen, vor 8 Monaten, und die Realität hat sich so heftig verändert. Und was erlebst du so in diesen Tagen, die du Israel bereist? Was sind so die Gespräche? Was ist so dein Eindruck? Der Raketenbeschuss vor kurzem auf Tel Aviv, wie hast du das erlebt?
Mein Eindruck, was auffällt, ist halt, dass viel weniger los ist natürlich, dass die Touristen fehlen, dass die Geiseln überall im Mittelpunkt stehen. Das ist belastend, aber auch eindrucksvoll. Ich hatte vor 3 Tagen ein Gespräch im Dizengoff-Café. Dort ist eine Angestellte, die wurde von der Hamas entführt. Und während ich mit der Kellnerin, die das alles da ausgestellt hat, ihre Bilder am Reden war, kam ein Tweet rein bei Robert Heer, beim Ruhrbaron-Kollegen von mir. Ein User namens Antizionist hat dann geschrieben, shiny look, ist alles eh fake, die gab's nie, die wird's nie geben. Und wenn man dann diese Heimatfront sieht in Deutschland, mit diesen ganzen antisemitischen Bubble, die da rumläuft, und die Realität vor Ort, ist das einmal sehr bedrückend, aber man weiß auch, man macht eigentlich alles richtig in Deutschland wahrscheinlich, wenn man das erwähnt als Thema hat im Blog.
Ja, du als Journalist sowieso, der natürlich den Nahen Osten und auch insbesondere Israel schon etliche Male bereist hat und sich auch gut auskennt. Wir sind ja auch seit vielen Jahren im Kontakt. Wie nimmst du denn die Berichterstattung deiner Kollegen wahr in Deutschland, in den Leitmedien? Machen die saubere Arbeit? Berichten die fair? Kann man von neutraler Berichterstattung reden? Oder nimmst du auch tatsächlich hin und wieder mal so Täter-Opfer-Umkehr und Ursache-Wirkung-Umkehr war, so wie ich das leider wahrnehme, nicht selten. Oder auch das Wording, was mich natürlich, das habe ich hier in diesem Podcast immer wieder erwähnt, wenn gewisse Zeitungen von Vernichtungsfeldzug Israels sabbern, dann bringt mich das auf die Palme. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Wie nimmst du die Berichterstattung wahr?
Was ich beobachte, dass seit die Geiselfrage aus dem Fokus geraten ist, das ist immer passiert, immer wenn die Geiseln kein Thema mehr, geht es ja um Genozid. Das ist natürlich Blödsinn, weil es ist kein Genozid in Gaza. Es ist ein Krieg, der immer noch mit Samthandschuhen geführt wird von Seiten der Israelis. Ein Genozid war der 7.10. Hätten die gekonnt, wären die Durchmarsch bis Tel Aviv. Und wir haben jetzt 20.000 Tote in wie vielen Kriegstagen?
235.
Das ist auf den Tag umgerechnet viel weniger. Es ist ein normaler Krieg. Es ist ein Krieg gegen eine Terrorgruppe in einem dünnen Gebiet, da morgen zu Ende sein könnte, wenn die Hamas die Geiseln aufgibt und abgibt wieder.
Und es öffentlich. So einfach könnte es sein, ist es aber nicht, weil die Terroristen natürlich genau das nicht machen und leider auch nicht irgendwie die Weltgemeinschaft im Nacken sitzen haben und irgendjemand auf sie Druck ausübt und somit auch irgendwo Narrenfreiheit haben, wenn wir ehrlich sind. Der Druck wird auf Israel ausgeübt und zwar von allen Richtungen. Und das habe ich in diesem Podcast schon ungefähr 2 Milliarden Mal erwähnt. Peter, und wenn du so die Realität wahrnimmst, glaubst du an Frieden? Ich meine, mit all diesen üblen Situationen, die wir gerade nach dem 7. Oktober wahrnehmen, glaubst du an Frieden und Seite an Seite zwischen Israel und den Palästinensern? Wenn wir heute Palästinenser sagen, kann man tatsächlich sich auch trauen zu sagen, dass die Hamas Terrorführung die zentrale Terrororganisation ist, die einen Großteil der Palästinenser im Endeffekt anführt. Oder wenn wir nach Libanon gucken, die Hisbollah, ob es ein Seite an Seite in Frieden, in einer Art Koexistenz mit dem Libanon bzw. Hisbollah geben kann.
Ich folge dir auch auf Instagram und da gibt es nämlich am 6. oder am 6.10. Beitrag. Irgendwie, es gibt jetzt Frieden mit Saudi-Arabien und du hoffst, dass es eines Tages die Palästinenser auch so weit sind, dass sie mit euch Frieden schließen wollen. Das Thema ist jetzt vom Tisch, das ist jetzt erstmal erledigt, weil hättest du im Jahre 1945 gefragt, in Frankreich, wollt ihr mit den Deutschen zusammenleben und das Regime dort lassen? Hätte er gesagt, ja, das geht nicht. Man kann nicht mit Nazis zusammenleben und auch nicht mit Islamofaschisten wie der Hamas, das geht einfach nicht. Das heißt, man muss diesen Krieg beenden, man muss diese Gruppe. Man kann sie nicht ganz vernichten, das wird nicht gehen. Das ist auch eine Idee, eine Partei, ist alles dabei. Aber man muss sie so reduzieren, dass sie halt nicht mehr handlungsfähig sind.
Ja, das sehe ich tatsächlich genau wie du. Und die Frage, die ich mich natürlich auch seit vielen Monaten stelle, jetzt auch seit dem 1. Mai, wo ich aus dem Reservedienst raus bin, frage ich mich, wie richtig oder falsch führt Israel eigentlich diesen Krieg? Und ich als ehemaliger Sprecher des Militärs habe da eventuell einen anderen Blick auf die Kriegsführung als eventuell du, Peter. Also wie richtig oder falsch führt Israel diesen Krieg?
Ich bin jetzt kein Militärstratege, bin ich kein Fachmann für. Was mir im medialen Bereich auffällt, da sehe ich einen Wendepunkt mit diesen Bildern damals vor diesen Gefangenen, Terroristen, was hier okay ist, wo die Terroristen wurden ausgezogen, was auch Sinn macht, weil man weiß, die nutzen gerne Sprengstoffgürtel. Vollkommen normal. Aber diese Bilder zum Beispiel hatte ich für einen Riesenfehler im Bereich Medienarbeit der IDF. Ich weiß, dass du alles anders siehst. Wir hatten mal das Thema, weil irgendwann im Diskurs auf Tacheles, glaube ich, war das damals in der Diskussion. Und im militärischen Bereich, es ist natürlich schwer für die IDF zu agieren in einem Gebiet, welches von Zivilisten bewohnt wird, zu großen Teil. Und für die Dauer des Krieges und die Bevölkerungszahl dort und die Dichte der Bevölkerung und dafür, dass die Waffen und die Raketen abgefeuert werden aus diesen Ballungszentren, geht die IDF eigentlich sehr präzise vor und sehr genau vor. Die Verluste bei den zivilen, es gibt natürlich viele zivile Verluste in Gaza, die sie aber im Rahmen halten. Die Quote, glaube ich, jetzt zu Terroristen, zu toten Zivilisten 1,5 zu 1, irgendwie sowas?
Na, 1 zu 1,5.
1 zu 1,5. Okay. Und das ist ein Verhältnis, mit dem man leben kann eigentlich.
Ja, es ist zumindest ein Verhältnis, was, wenn man es vergleicht mit anderen asymmetrischen Kriegen, da schneiden die israelischen Verteidigungsstreitkräfte um einiges besser ab als andere Streitkräfte, sei es im Kampf im Irak vor einigen Jahren oder in Afghanistan oder wo auch immer. Aber der Fokus, der immer wieder fast ausschließlich, das ist mein Eindruck, und du verbessere mich bitte, Peter, dass der Fokus komplett oder fast komplett auf dem palästinensischen Leid liegt und dass das israelische Leid und auch die Geiselsituation schon seit langem nicht mehr im Zentrum des Diskurses stehen und auch nicht, dass Israel aus mindestens 5 Ländern beschossen wird, teilweise sogar täglich aus 5 Ländern. Also warum ist das so? Oder ist das mein, oder trügt mein Eindruck, dass der Fokus auf palästinensischem Leid gelegen wird?
Die Geiselfrage ist ja seit Oktober, November aus dem Fokus geraten. Das ist kein Thema mit den Medien. Du hast halt die Bilder aus Gaza, auf denen du siehst, dass es halt tote Kinder geben könnte, tote Kinder gibt's, was ja auch normal ist an dem Krieg. Aber was in den Medien nicht erwähnt wird, dass in einem Ballungsgebiet wie Gaza mit Hunderttausenden von Einwohnern auf kleinstem Raum, mit Terroristen mittendrin, für dieses Verhältnis von Bevölkerung zu Zivilisten und Terroristen, du hast ja keine reguläre Armee, die man bekämpfen kann. Das heißt, ich bin morgen Terrorist und heute Terrorist und wenn morgen die Armee kommt, schraube ich mein Gewehr weg, ja, ziehe mir Sandalen an und bin wieder Zivilist. Das heißt, ich habe immer nur tote Zivilisten in Gaza. Und da machst du diese Presse, die halt schlecht ist. Und wenn ich mich frage, diese Presse, die jetzt sagt, okay, wir haben jetzt die und die Opfer in Gaza, die hören ja auf Zahlen, die Hamas bekannt gibt. Ja. Ist die Hamas glaubwürdig? Nein. Können diese Zahlen überhaupt stimmen? Wahrscheinlich nicht.
Ja, aber prinzipiell, Peter, die Frage ist doch, schau, im Krieg gegen den IS, im Irak zum Beispiel, oder gegen irgendwelche radikalen Islamofaschisten, Taliban, was auch immer in Afghanistan, gab es da auch diese Obsession mit zivilen Opfern? Ich kann mich nicht dran erinnern. Vielleicht ist mein Gedächtnis schwach. Ich bin immerhin auch schon 46 und vergesse das ein oder andere, Peter. Aber vielleicht, wie ist dein Eindruck? Weil hier habe ich im Gefühl, im Verteidigungskrieg Israels wird täglich geguckt, was die Situation der Zivilisten auf der anderen Seite ist. Und die andere Seite ist ja die Seite, die Geiseln gefangen hält, die Israel beschießt nach wie vor und die sich nicht ergeben will.
Was halt auffällt, wenn man jetzt sieht, in 11 Leuten betrachtet, die Völkermord waren einmal danach der Afghanistan-Krieg und der Krieg gegen den Irak, gegen Saddam Hussein. Obwohl der ja eigentlich gar nichts mit dem 11 zu tun gehabt hat. Das war ja eine andere Fraktion. Mit vielen, vielen, viel mehr Toten als jetzt in diesem Falle. Und da ging der Krieg länger. Und wenn ich das alle nur mal hochrechnen würde, die Opfer des 11.9., die natürlich jedes Opfer ein zu viel war, auf die Bevölkerungszahl der USA, das ist im Vergleich zu Israel mit ihren 9 Millionen Einwohnern ungefähr und 1.300 Toten, dann ist der 7.10., vielleicht zum 11.9. Was viel Größeres für Israel.
Absolut.
Und dieser Krieg, der kann morgen vorbei sein, wenn die Hamas die Waffen aufgibt und sich ergibt und die Geiseln freilässt.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch, das sage ich auch jeden zweiten Tag, bei jeder Gelegenheit, weil das ist die Kernaussage und da bleibe ich bei. Und das werde ich auch in den nächsten Monaten und Jahren und von mir aus Jahrzehnten sagen, weil das ist ein Fakt. Und da komme ich überhaupt nicht ins Wackeln. Aber lass uns auch mal kurz über einen aktuellen Fall sprechen, weil ja natürlich alle möglichen Antisemiten möchte gern Schafe im Fall Rafah natürlich jetzt auch All Eyes on Rafah teilen, weil ja natürlich alle irgendwie plötzlich Rafah entdeckt haben, was ja an sich schon lächerlich ist. Aber der eine Zwischenfall wieder, wo Israel Terroristen ausgeschaltet hat, mit minimaler Sprengkraft und mittlerweile bekannt ist, dank eines abgefangenen Gespräches zwischen zwei Gazanern, die auf Arabisch sich unterhalten und von Munition der Hamas sprechen, die dort in einer Art Secondary Explosion, ihr wisst, wenn in der Nähe es eine Explosion gibt und die erste Explosion eine zweite Explosion an den Tag bringt, weil dort Waffen gebunkert waren und zwar an einem Ort, wo Zivilisten sich befunden haben. Jetzt mittlerweile ist, wie gesagt, klar, dass der Brand, der dort Menschenleben leider menschliches Leid verursacht hat, dass der nicht durch den israelischen Angriff, sondern durch die palästinensischen Waffen, die explodiert sind, inmitten von Zivilisten, dass das die Ursache von palästinensischem Leid im Endeffekt ist. Und da frage ich mich, wie es sein kann, weil eine ähnliche Situation hatten wir ja schon im Oktober beim Al-Ahli-Krankenhaus, gegen Ende Oktober, fast am Anfang dieses Krieges, wo behauptet wurde und viele internationale Medien mitgemacht haben und sofort Israel verurteilt haben, als eine Rakete, angeblich ein israelischer Angriff, im Krankenhaus Hunderte von Palästinensern angeblich getötet haben soll und dann relativ schnell zum Glück herauskam und das wurde verifiziert, dass es eine fehlgezündete palästinensische, eine islamische Dschihad-Rakete war, die im Parking, im Parkplatz vor dem Krankenhaus, nicht mal im Krankenhaus selbst, dort Dutzende und nicht Hunderte Palästinenser getötet, verletzt hat. Also im Endeffekt Palästinenser getötet haben, sowohl im Al-Ali-Krankenhausfall als auch jetzt im Fall von Rafah. Die Frage ist, warum auch jetzt wieder in diesem Fall die Welt sehr schnell mit dem Zeigefinger auf Israel zeigt und wieder ohne irgendwie irgendetwas abzuwarten, ohne zu verifizieren, sofort bei jedem Zwischenfall als erstes Israel beschuldigt.
Das ist doch in meinen Augen ein Problem. Du kennst die Geschichte Davids gegen Goliath. Und David ist der Kleine, der den großen, bösen Goliath halt mit einer kleinen Schleuder besiegt. Und jetzt hast du die Hamas mit ihren Kalaschnikows, mit ihren Bomben. Und du hast die israelische Armee, die hochgerüstet ist, mit einer starken Luftwaffe, der stärkste im Nahen Osten wahrscheinlich. Mit Panzern, das haben die alles nicht. Das heißt, du hast jetzt immer noch in diesem Bild übertragen den kleinen David, ist in diesem Fall die Hamas, und den bösen Goliath Israel. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum es in den Medien so dargestellt wird, dass jetzt irgendwie Israel ja mehr machen müsste, um neue Menschen zu retten, und mehr machen müsste, um Leben zu bewahren, mehr machen müsste, um Frieden wiederherzustellen. Aber das ist ja gar nicht der Fall, weil der Feind möchte das ja überhaupt nicht. Die Hamas möchte keinen Frieden haben. Die Hamas möchte Tote haben, die möchte tote Zivilisten haben. Die wussten, als sie angegriffen waren am 7.10., dass sie ihre Bevölkerung opfern. Und die Medienberichterstattung im Bereich Krankenhaus damals zum Beispiel, als es mit dem Krankenhaus war, der Beschuss, war ich auf der Demo in Duisburg. Und Stefan Laurin, mein Kollege von Ruhrbaron, mein Chef von Ruhrbaron, der war auf der Demo in, ich glaube, Dortmund war das, oder Essen. Eins von beiden. Und da gab es ein Riesenplakat, Israel bombardiert Krankenhäuser. Darauf angespannt, auf dieses latinischen Zwischenfall. Und bei späteren Demos kein Wort mehr dazu. Da war es egal, weil es bekannt geworden ist, okay, es waren die eigenen Leute.
Ja.
Aber es ist ein Problem, es ist meiner Meinung nach dieses Problem David Goliath, dass das halt heute so gesehen wird. Israel groß und die Palästinenser haben halt ihre kleine Armee und ist halt so ein Imageproblem.
Du, dabei ist es eigentlich genau andersrum, weil wenn man jetzt mal guckt, Israel ist der David nach wie vor, weil der Goliath ist um uns herum. Und das ist nicht nur die Palästinenser, sondern auch die Libanesen und das Mullah-Regime im Iran und die Syrer und die Jemeniten und schiitische Milizen im Irak und natürlich die verlängerten Arme in Südafrika, Irland, Norwegen, Spanien, Nicaragua, Algerien. Also es gibt ja sehr viele Länder, die im Endeffekt und Katar und Erdogan, das sind alles Länder und Spieler, sage ich jetzt mal, die auf Seiten der Hamas spielen, tatsächlich. Und deswegen die Frage nach David und Goliath ist natürlich irgendwo eine sehr, sehr ja, abstrakte Frage. Wer ist David, wer ist Goliath? Aber ich weiß, was du meinst, ich verstehe, was du meinst. Du, zum Abschluss, Peter, ganz ehrlich, ich habe in den letzten Monaten seit Kriegsausbruch sehr viele Leute gesehen, die sehr schnell eingeknickt sind, die durch Einschüchterung, Beleidigung, Bedrohung eingeknickt sind und natürlich dann sich zurückgezogen haben aus dem öffentlichen Raum, weil es unangenehm ist, wenn man, auf der Gegenseite gibt es Menschen, die teilweise unfair kämpfen, die feige sind, die nicht alleine kämpfen, die auch nicht zurückschrecken, Menschen zu bedrohen, Menschen zu beleidigen. Und deshalb, Peter, weißt du, es ist schön zu sehen, dass es Menschen wie dich gibt und viele andere, auch viele meiner Zuhörer von euch hier, gehe ich davon aus, die tatsächlich sehr stabil bleiben, trotz allem, weil im Endeffekt wir richtig liegen, nicht alles richtig machen, aber wir sind im Recht. Und wenn man im Recht ist, kann man definitiv stabil weitermachen. Und es spielt keine Rolle, ob man Minderheit oder Mehrheit ist. Spielt für mich persönlich absolut keine Rolle, solange man weiß, dass man im Recht ist. Deshalb, Peter, danke auch für deinen Einsatz. Gerade als Journalist finde ich es sehr, sehr wichtig, dass du die Realität so abbildest, wie sie wirklich ist und keine komische Politik aus rechts oder links oder aus sonst was für komischen Richtungen machst, sondern die Realität so abbildest, wie sie ist. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.